ARD Sounds.
Ich bin Katrin Hasselbeck und das hier unser Kulturupdate heute am 21. April. Wir sprechen heute über eine App, die das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege rausgebracht hat. Was die mit frisch umgegrabenen Äckern und Hobbyarchäologen zu tun hat, das erfahren Sie gleich. Außerdem feiern wir ein Comeback. 4 Pfoten und eine Wurstsemmel. Kommissar Rex ist wieder da. Wenn Sie wissen wollen, ob sich das Einschalten lohnt, ja, dann dürfen Sie jetzt hier nicht abschalten. Einsteigen wollen wir in unser Update jetzt mit einem Verband, der ebenfalls wie die Queen 100. feiert. Die Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnen und Kunstfreundinnen. Hinter diesem etwas sperrigen Gründungsnamen versteckt sich die GEDOC. Es ist das älteste und größte Netzwerk für Künstlerinnen in Europa. Seit 1926 setzt sich der Verein für die Sichtbarkeit und Förderung von Frauen in der Kultur ein. Und das ist auch heute noch dringend nötig. Gegründet in Hamburg gibt's mittlerweile 23 Regionalgruppen in ganz Deutschland. Die größte von allen ist die GEDOC München. Hier wird das Jubiläum deshalb auch besonders kräftig gefeiert mit aktuell gleich 3 Ausstellungen. Julie Metzdorf.
Eine Frau auf einem Stuhl. Man sieht fast nur ihre Beine. Der Oberkörper verschwindet unter einem Stoff mit dem gleichen Muster wie die Tapete, vor der sie sitzt. Chamäleon heißt das Foto von Regala Bertoldo und es spiegelt das Daseinsgefühl vieler Künstlerinnen. Sie sind da, aber sie werden nicht richtig gesehen. Genau das will die GEDOC ändern. Die GEDOC ist die größte interdisziplinäre Künstlerinnenvereinigung in Deutschland und sogar in Europa, ganz einfach, weil es so etwas in anderen Ländern gar nicht gibt. Schriftstellerinnen, Musikerinnen, bildende und angewandte Künstlerinnen sind in insgesamt 23 Regionalverbänden miteinander vernetzt. Gegründet wurde das Netzwerk 1926 in Hamburg von Ida Demel. Margit Huber, Vorständin der Münchner GEDOC.
Ida Demel hat selbst Kunst gemacht. Sie hat Perlenstickerei gemacht und kannte daher auch die Situation von Frauen in der Kunst, weshalb sie sich eben für Frauenrechte generell sehr stark gemacht hat und für Künstlerinnen. Auf der anderen Seite war sie auch sehr etabliert in Kunstkreisen, die natürlich sehr männlich waren in dieser Zeit und hat dadurch erfahren, wie schwer es für Frauen ist.
Über ihren zweiten Mann, den Dichter Richard Demel, hatte sie gute Kontakte in Hamburger Kunst- und Mäzenatenkreise. Ihre Idee war es, nicht nur die Künstlerinnen untereinander, sondern auch Künstlerinnen und Mäzene miteinander zu vernetzen. Deshalb gibt es bei der GEDOC bis heute eine Fördermitgliedschaft, bei der auch Männer herzlich willkommen sind. Natürlich hat sich in den letzten 100 Jahren in Sachen Gleichberechtigung einiges verbessert. Aber gerade in der Kunstwelt sind die Ungerechtigkeiten weiterhin groß.
Galerien werden überwiegend von Männern geführt und Galerien stellen überproportional viele Männer aus. Nächstes Beispiel ist, bei vielen Preisen gibt es Altersgrenzen. Altersgrenzen, beispielsweise 40 Jahre, sind für Männer eine Karriere, die sie bis dahin relativ geradlinig zurücklegen, für viele Frauen oftmals nicht, weil sie, wenn sie Kinder bekommen, natürlich unterbrochen sind in ihrer künstlerischen Tätigkeit und damit auch bei einer Bewerbung benachteiligt sind.
Kunst von Frauen wird seltener gezeigt, ihre Werke werden schlechter bezahlt, sie haben weniger Aussichten auf Preise und Stipendien. Lieblingsargument einiger Männer, die Kunst von Frauen sei halt einfach nicht so gut.
Frauen sind genauso gut wie Männer. Wir sehen auch an den Akademien bei der Aufnahme und bei der Abschlussprüfung, dass es da gar keine Unterschiede gibt. Aber natürlich hat die Sichtbarkeit und Förderung einen ganz wesentlichen Einfluss, wie die künstlerische Entwicklung stattfindet. Und wenn Männer einfach mehr gefördert werden, dann haben sie auch mehr Gelegenheit, ihre Qualität zu zeigen und auch sich zu vernetzen.
Hier setzt die GEDOC an. Sie will Chancengleichheit herstellen, indem sie Frauen zu mehr Sichtbarkeit verhilft. Unter dem Motto »Sichtbar, verknüpft, frei« sind ausgewählte Arbeiten von GEDOC-Künstlerinnen aus ganz Deutschland zu sehen. Von Helga Schwald-Scherer stammt zum Beispiel eine Skulptur aus NATO-Draht. Sehr wehrhaft, sehr aggressiv. Doch die Künstlerin hat daraus einen Petticoat geformt. Ganz anders die Arbeit von Simone Fetzer aus Bremen. Ihre meterhohe Wandinstallation ist aus Feinstrumpfhosen gearbeitet. Bei der Münchner GEDOG gibt es zum Jubiläum gleich 3 Ausstellungen. Im DG-Kunstraum in der Finkenstraße, im Maximiliansforum am Altstadtring und in der GEDOG-Galerie in der Schleißheimer Straße.
Und diese Ausstellungen laufen wie folgt bis zum 11. Juni im DG-Kunstraum. Dann übermorgen eröffnet die 2. Ausstellung in der Schleißheimer Straße. Und Ende kommender Woche dann die 3. im Maximiliansforum.
Bayern 2 am Nachmittag. Mit Katrin Hasselbeck.
Bayern 2 am Dienstag. Bei Denkmalpflege, woran denken Sie da? An Architektur vielleicht? An alte Villen, herrschaftliche Schlösser, an Fachwerk oder historische Mühlen? Was wir da weniger im Blick haben, das ist der Boden. Und doch verbergen sich genau da manchmal die größten Schätze. Mauerreste, Münzen, Gräber, Skelette, lauter Dinge, die uns was darüber erzählen, wie die Menschen in Bayern vor 500 Jahren gelebt haben oder vor 1000 oder 5000. Nur muss man das alles ja erstmal finden. Bei einer Gesamtfläche von über 70.000 bayerischen Quadratkilometern eine durchaus herausfordernde Aufgabe für die archäologische Forschung. Hier spielen Ehrenamtliche eine entscheidende Rolle. Und um die zu unterstützen, hat das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege jetzt eine App herausgegeben. Den ASTracker. Das steht für Archaeo Survey Tracker. Die soll es diesen Laien einfacher machen, Fundstücke zu dokumentieren und zu melden. Für einen echten Gewinn für die Aktiven wie für die Forschung hält das der bayerische Kunst- und Wissenschaftsminister Markus Blume. Entwickelt hat das Landesamt diese App in Kooperation mit dem Institut für Ur- und Frühgeschichte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Und von dort sind mir jetzt 2 Professoren zugeschaltet, Doris Mischka und Thorsten Uthmeier. Hallo, schön, dass Sie Zeit haben.
Hallo. Hallo, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Bevor wir jetzt über die App an sich sprechen, mal ganz kurz gefragt, von welchen möglichen Entdeckungen sprechen wir da? Es sind ja Geländebegehungen, wir haben von Acker gesprochen und keine Grabungen.
Also im Grunde genommen kommt es hier auf die große Zahl der entdeckten Fundstellen an, denn das, was dann konkret entdeckt wird, ist oft etwas unspektakulär. Also es sind abhängig von den Erhaltungsbedingungen, aber ganz häufig Objekte aus Stein, Steinwerkzeuge, es sind häufig Scherben und seltener sind das Metallfunde und die finden sich auf den Oberflächen von landwirtschaftlich genutzten Äckern.
Wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass man was findet, so beim Spazierengehen, oder muss man da schon ein bisschen genauer schauen?
Also da muss man ein Auge für entwickeln und es kommt auch sehr darauf an, wie die sogenannten Begehungsbedingungen sind. Die erfassen wir ja auch mit der App. Und ich kann ja mal skizzieren, was optimale Bedingungen wären, auch wenn ich hoffe, dass das nicht gleich die ersten Interessierten schon wieder abschreckt, weil das Beste ist, wenn es kurz nach dem Regenguss auf frisch gepflügten Äckern etwas zu entdecken gibt, weil dann sind von den potenziellen Fundstücken, von den Oberflächen, ist der Staub abgewaschen, dann reflektiert das Licht ein wenig und zum Beispiel Scherben oder auch Steinwerkzeuge sind auf diese Art und Weise besser zu entdecken, als wenn das alles staubig ist und nicht durch den Regen freigespült. Und das ist natürlich eine Sache, wo man dann rausgehen muss, man muss auf den Acker, man muss Gummistiefel anziehen, man muss wetterfest sein und ein großes Interesse und eine Begeisterung dafür mitbringen.
Jetzt kommen wir mal zu der App, zu dem, was neu ist. Kunstminister Blume spricht von einem echten Gewinn für die Forschung. Ist es die App und warum ist es?
Ja, wir denken natürlich auf jeden Fall. Ich habe 3 Stichworte, die ich hier nennen würde. Einmal die Sichtbarkeit, die Zugänglichkeit und für uns wissenschaftlich auch die Auswertbarkeit von Sammelverhalten. Also uns interessiert ja auch wissenschaftlich sozusagen, wie Sammler, was die sammeln und wie die vorgehen und vor allen Dingen, wo die nicht waren. Also wenn man jetzt an vergangene Kulturen denkt, die es in bestimmten Regionen gibt, dann muss man natürlich wissen, wo sind die Flächen, an denen nichts gefunden ist, und liegt das daran, dass da niemand geguckt hat, dann ist das vielleicht nicht repräsentativ, was wir da kartieren. Oder ist das ein gut beobachtetes Gebiet und wir können sagen, okay, diese Zeitstellung ist hier nicht repräsentiert. Uns interessiert also, wenn wir uns Verbreitungskarten angucken, welche Vorlieben gibt es im Laufe der jeweiligen Zeit für bestimmte Bodenarten? Siedeln die an Hängen, suchen die eher flache Siedlungen in der Nähe vom Wasser? Und diese flächigen Fundmeldungen, also das ist ja das Ziel, dass man so ein ganzes Land flächig erfasst oder möglichst viele Informationen erhält, kann dazu genutzt werden. Wir nennen das im Fach Archäoprognose. Also wir können so eine Art Vorhersagemodelle aus den bereits bekannten Fundstellen errechnen, sagen wir mal, und können das natürlich dann wieder einspeisen. Da sind dann wieder die Kollegen in der Denkmalpflege zuständig, dass wenn zum Beispiel Baumaßnahmen geplant sind, dann kann man natürlich gezielt sagen, okay, das hier ist für diese und jene Epoche ein Gebiet, da erwarten wir, dass da vielleicht Fundstellen kommen. Da müssen also Leute im Vorfeld die Baumaßnahmen begleiten oder halt beobachten, kommt da was. Und hier sind große Vorteile.
Wie läuft das denn jetzt im Moment und was ändert die App?
Bisher läuft das so ab, dass die Sammler ihre Funde bei sich zu Hause sammeln, ihre Begehungen machen und zu dem Zeitpunkt, wo sie dann soweit sind, dass alles gewaschen ist und sie sich selber ein Bild gemacht haben, gehen sie ins Bayerische Landesamt für Denkmalpflege und zeigen ihre Funde vor und es wird ein Formular ausgefüllt auf Papier. Das entfällt jetzt alles, weil wir das quasi direkt im Gelände mit der App erfassen.
Wahrscheinlich auch die GPS-Daten, oder? Könnte ich mir vorstellen.
Man hat Koordinaten, man kann auch Trackaufzeichnungen benutzen, sodass wir genau sehen, wo jemand geguckt hat. Man kann Fotos machen, das ist eine wertvolle Information. Man hat quasi mit dem Foto auch die Koordinate, wo das genau gelegen hat. So, und dann ist das nicht getan, weil Sie haben jetzt im Gelände Fundmaterial aufgesammelt. Das ist ja schmutzig. Das können Sie ja im Gelände gar nicht unbedingt erkennen, was sie da eigentlich entdeckt haben. Das heißt, sie nehmen das mit nach Hause, sie waschen das, natürlich vorsichtig, dass es nicht kaputt geht, und dann bestimmen sie das. Also wir haben Spezialisten hier, Steinartefakte erkennen und so, das ist kein Problem. Und dann haben sie ein Backend quasi, eine Datenbank, die an der App dranhängt. Da können sie ihre Sachen verwalten, ihre Fotos sortieren und alles Mögliche noch machen. Und wenn sie soweit sind, drücken sie quasi auf den Knopf und das Ganze wird im perfekten Formular ans Denkmalamt übermittelt. Die Referenten prüfen die Einträge und sagen dann, ja, die Fundansprachen zum Beispiel sind in Ordnung, korrekt. Und dann ist das wissenschaftlich quasi qualifiziert und man hat diesen ganzen Papierteil weg und bekommt eine Menge Zusatzinformationen, Koordinaten, Fotos, Begehungsbedingungen und so etwas.
Wichtig ist auch noch darauf hinzuweisen, dass es sich um ein Gesamtpaket handelt. Das ist einerseits die App, die auf dem Smartphone ist und die Arbeit im Gelände tatsächlich deutlich erleichtert. Aber auf der anderen Seite gibt es also auch noch eine Internet-Schnittstelle und eine Datenbank dahinter. Und da wird es jetzt für die schon eben angesprochenen, in Anführungsstrichen, Laien interessant, weil die können mit dieser Internetanwendung ihre Funde kartieren. Die können also erste wissenschaftliche Auswertungen machen. Und auf der anderen Seite ermöglicht diese Internetschnittstelle die Übermittlung der Daten, die Frau Mischka eben angesprochen hat. Aber durch die App und die Datenbank, die im Internet dahinter steckt, werden also die Sammlerinnen und Sammler, die Laien, werden zu Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die also auf Knopfdruck ihre Daten einer ersten Analyse zuführen können.
Ja, herzlichen Dank an Sie beide, an Doris Mischka und Thorsten Uttmeier vom Institut für Ur- und Frühgeschichte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Die App, also den Earth-Tracker, gibt es nicht ganz normal im App-Store. Man muss sich quasi ein bisschen dafür qualifizieren. Wer sich dafür interessiert, muss sich beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege dafür registrieren. Danke an Sie beide.
Ganz herzlichen Dank an Sie.
Danke auch.
Damals in den 90ern, da habe ich gern auf einer kleinen Treppe gesessen, die in meinem Elternhaus vom Esszimmer ins Wohnzimmer führt. Kein Platz im Raum war näher am Fernseher. Und von da habe ich dann zugeschaut, wie er geholfen hat, Verbrechen in Wien aufzuklären. Der Schäferhund auf Sat.1, Kommissar Rex. Eine Familienserie, die Tobias Moretti damals zum Publikumsliebling gemacht hat. Und die ist jetzt, wie so viele andere Erfolgsformate aus den 80er und 90er Jahren, neu aufgelegt worden. Gestern hat die zweite Folge Sat.1 wieder gute Quoten beschert und Julian Ignatowitsch hat beim Revival von Kommissar Rex eingeschaltet.
Der Stephansdom in Wien, ein blutroter Mond, Polizeisirenen und mittendrin der Kommissar.
Sag mal, bleib, blöder Hund!
Kein Jahr gealtert, gewieft und handlungsschnell wie eh und je, spürt er die Bombe in einem am Dom gelegenen Restaurant auf. Ein Sprengstoff- und Spionagefall mit Referenzen zur allerersten Rex-Folge aus dem Jahr 1994. Da werden Gefühle wach. Auch wenn Rex Herrchen und Chef ein neuer ist.
Bleiben Sie ganz ruhig. Ich bin Polizist.
Ja?
Max Steiner und das ist der Rex.
Den Rex erkennt man nach 12 Jahren Pause sofort wieder. Auch wenn er natürlich nicht mehr derselbe Schäferhund ist. Den Max Steiner muss man erst kennenlernen. Klar, der menschliche Part hat es in der Serie immer schwerer gehabt. Jeder neue Ermittler muss sich am Original, Tobias Moretti, aka Kriminalinspektor Richie Moser, messen lassen. Die Kultfigur ist ja schon 1998 in der vielleicht tragischsten Rex-Folge aller Zeiten erschossen worden. Seine Nachfolger, der draufgängerische Münchner Gedeon Burkhardt als Alex Brandner und der ruhige Wiener Alexander Pschill als Mark Hoffmann, waren eben immer nur das, Nachfolger. Und an die italienischen Rex-Ableger erinnern sich nur die echten Hardcore-Fans. Wohl besser so.
Rex, Abmarsch.
Jetzt also Maximilian Brückner, wieder ein Münchner, kein Wiener, als Ermittler Max Steiner. Nein, er ist kein neuer Tobias Moretti, aber eine Figur, mit der man schnell warm wird und die perfekt in die Rex-Papa-Rolle passt.
Geh, das ist ein Befehl. Ich steck dich ins Tierheim.
Sympathisch, selbstironisch prescht er zusammen mit seinem Partner immer wieder auf eigene Faust vor, zeigt sich als Singlevater, aber auch nachdenklich, verletzlich und emotional intelligent. Nicht nur in den Gesprächen mit seinem Vierbeiner.
Es tut mir wahnsinnig leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Ihr Sohn ist tot.
Brückner gelingt mit seiner Figur durchaus ein Brückenschlag vom 1990er Zeitgeist ins Jahr 2026. Auch wenn insgesamt natürlich die Rex-Nostalgie überwiegt und überwiegen soll. Klar lebt die Serie. Es wird 6 1,5-stündige Folgen geben. Die zweite ist gerade gelaufen. Weiterhin von ihrer besonderen Tonart, dem Wiener Schmäh, dem Wohlfühlfaktor, der hartnäckigen Realitätsverweigerung und den alten Ritualen. Der Wurstsemmel für Rex oder dem Flirt am Arbeitsplatz.
Wer bist du denn?
Hallo.
Mein Hund Maxi. Gell, Rex?
Rex, also. Hallo.
Na, eigentlich Reginald. Reginald von Ravenhorst der Achte. Aber Rex passt schon. Nicht, dass ihm der Titel zu Kopf steigt.
Rex klingt eh gut.
Die Kriminalfälle sind nach wie vor an den Haaren herbeigezogen, mit Verfolgungsjagden aus Hundeperspektive angereichert. Doch eigentlich sind sie ja nur das Alibi für ein gemütlich altmodisches Wien, in dem die Menschen miteinander ringen, scherzen und Gassi gehen.
Ja.
Komm, komm.
Und in dem trotz der Verbrechen irgendwie alles in Ordnung ist. Dieses Gefühl aus den 90ern, als das sorgenfreie, sichere Leben so nah schien, wirkt heute aus der Zeit gefallen, hat aber viel Anziehungskraft. Zumal, wenn es so undeutsch, so leicht und geschmeidig daherkommt wie bei Kommissar Rex. Nein, es muss nicht immer Hochkultur und Sozialkritik sein. Manchmal tut's auch einfach eine Wurstsemmel und ein bisschen Hundegebell.
Kommissar Rex ermittelt wieder, immer montags auf Sat.1. Ich bin Katrin Hasselbeck und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Dienstag.